Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, neben mir sitzt Pascal. Gemeinsam haben wir die Social First Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil darüber, dass wir einfach zwei fucking Kannlöwen nach Hause gebracht haben, Leute. Das ist so insane. Und im zweiten Teil haben wir Marc und Anna von Sassarat Now im Podcast. Und mit ihnen spricht Pascal tatsächlich leider nur über Markenberatung und Markenbetreuung. Ich musste auf einem Pitch arbeiten, habe heute mal ausgesetzt. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ich habe heute ein Thema dabei und zwar haben wir zwei neue Haustiere.
Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Aus Frankreich.
Aus Frankreich zwei Haustiere.
Oh Gott.
Leute, wir haben einfach zwei fucking Kannlöwen gewonnen.
Das ist krass, ne?
Zwei Bronzelöwen.
Es ist ultra krass.
Ja, ich glaube, ich checke auch gar nicht, wie krass das ist.
Ja, weil wir auch noch nie da mitgemacht haben. Aber wir haben ja noch nie bei Cannes mitgemacht.
Es war mein erstes Jahr in Cannes.
Ja.
Und dann habe ich gleich zwei Löwen mit nach Hause gebracht.
Das ist wirklich ein Einstand. Aber ich habe echt schon viele Leute gehört, von denen das echt so das Karriereziel ist. Immer wirklich, ja, das ist echt krass. Also wir sind jetzt ja nicht, also wir werden jetzt auch nicht nächstes, also sag ich jetzt mal so, nächstes Jahr wieder in Cannes einreichen.
Ich habe schon Bock drauf, muss ich sagen.
Vielleicht müssen wir mal diskutieren. Also klar, Reputation ist immer noch ultra krass, aber es ist halt ein eigenes Business. Ist ja ein eigenes Business, das Ganze einzureichen, ne? Diesen Case zu basteln. Da geht so viel Ressourcen, so viel Zeit rein, wo ich mir denke, so boah, die kann man auch richtig geil in die Teams reinstecken. Und ich finde, wenn man einen krassen Case hat, das zu machen, ist geil. Aber ich glaube, man kann sich auch ultra schnell verlieren, wenn man in diesem Award-Game drin ist. Ja. Und ich finde, eigentlich will das machen richtig gut.
Ich finde es auch richtig gut. Wir haben, das können wir vielleicht mal kurz erzählen.
Stimmt.
Wir haben zwei Focus Awards.
Drei. Ja.
Der Effi, unser wichtigster Award, der auf Effektivität einzahlt und es halt super wichtig ist für uns zu beweisen, dass du Marken aus Social heraus bauen kannst.
Genau.
Dann haben wir den DDA, den Deutschen Digital Award, was wir auch einen sehr wichtigen Award in unserer Branche finden.
Ja, und renommiertester Award für digitale Kommunikation und Markenführung, deswegen müssen wir da am Start sein. So, und dann der letzte, der Best Agency, der aus dem Grunde halt geil ist, weil da ist eine Jury von 70, ist die einzige Jury in Deutschland von 70 CMOs, die da sind. Und da halt natürlich dann zu pitchen, die Chance zu haben, seine Arbeit dort vorzustellen, dann da Feedback zu bekommen, ist unfassbar wertvoll.
Ja.
So, und das finde ich, und da finde ich, sollten wir auch konsequent sein.
Und jetzt kann.
Ja, und jetzt kann ab sofort.
Na, ich will ja auch nochmal, reevaluieren, weil ich liebe ja auch den ADC jetzt. Ich war da ja Chairwoman.
Ja. Was zum Beispiel.
Habe ich das eigentlich schon mal erzählt im Podcast, dass ich einfach fucking Chairwoman vom ADC war? Kurzer Karrierehigh. Ich glaube, für mich kann es jetzt nur noch abwärts gehen. Also wirklich, die letzten Monate, Digga, einfach, ich bin einfach, also das ist wirklich krank. Ich habe richtig Imposter, aber so eine innere Kritikerin, die jetzt sagt, ja okay, ab jetzt geht's nur noch nach unten.
Ja, hat man aber auch immer, oder?
Ja, ich glaube, ein paar Leute in unserer Branche haben das auch nicht tatsächlich, aber ich habe das immer, ja, das weißt du auch.
Genau, und ADC finde ich aber auch interessant, weil wir ja gerade stark auf dieses Thema kreative Highlights, Marken führen
und
durch
besondere
Ideen.
Und die haben auch eine neue Social-Kategorie gelauncht und so.
Ja, genau, also. Und deswegen ADC würde ich auch etwas sagen, das passt zu unserer Vision. Ich finde halt, es muss passen zu dem, wo wir hinwollen.
Ja.
Wenn wir sagen, wir führen Marken aus Social heraus, wir machen nicht 0815, wir sind da, die Leute, die du nicht anrufst für das nächste Canvas Get Ready With Me, sondern für eine Idee, die irgendwo krass ist, die besonders ist, die mutig ist, wo man auch nervös wird. So, das ist Kreation.
Ja.
Dann bist du auch beim ADC als wichtigster Kreativ-Award in Deutschland.
Ja, stimmt.
Gut, schauen wir mal, was wird.
Und jetzt sage ich ganz viel Spaß im zweiten Teil, wo ich leider nicht dabei war. Ich muss auf einem Pitch arbeiten. Ich wünsche euch aber ganz viel Spaß.
Marc Sassarat und Anna Lüders führen gemeinsam Sassarat Now, eine unabhängige Strategieberatung aus Berlin, die Marken wie Aldi, Porsche, Sparkasse hilft, ihre Einzigartigkeit wirksam zu machen. Marc ist seit über zwei Jahrzehnten einer der profiliertesten Markenstrategen im deutschsprachigen Raum. Mitgründer mehrerer Beratungen und Investor in Marken wie Gitti, Hadalump und Daluma. Anna hat das Haus 2023 als CEO übernommen und steht für eine neue Generation von Markenführung, die Psychologie, Kultur und Unternehmertum zusammendenkt. Mit den beiden wollen wir heute eine Frage diskutieren, die in jedem CMO-Office gerade leise mitläuft. Wer führt eine Marke eigentlich noch, wenn Algorithmus, KI und Community längst mit am Tisch sitzen? Herzlich willkommen, ihr beiden.
Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Ein langes Intro. War alles korrekt oder fehlt etwas Wichtiges?
Nee, das war super. Also du kannst es bei uns demnächst auch machen.
Oder?
Ja.
Ja, ich habe mir ja so einen kleinen Agenten gebaut, der wirklich diese Research übernimmt und dann auch dieses Intro vorschlägt. Und ich bin mal ganz begeistert, wenn das passt. Man muss dann hier und da ein paar kleine Änderungen vornehmen, aber ansonsten ist die Richtung schon mal ganz gut.
Sehr gut.
So, wo ich richtig Bock habe, mit euch heute drüber zu sprechen, ist über das ganze Thema Marke und die aktuellen Zeiten, in denen wir stehen. Und was ich gerade erlebe, ist, dass wir unfassbar viel darüber reden, dass Marke und Markenführung wieder wichtiger werden und dass es zur Chefsache wird. Jetzt haben wir mit euch beiden jetzt zwei Experten hier am Tisch sitzen. Und die andere große Bewegung ist ja, dass wir auch merken, dass gleichzeitig Algorithmen entscheiden und vor allem auch KI entscheidet, was sichtbar wird. Deswegen die Frage an euch, wer führt denn heutzutage eigentlich die Marke?
Du oder ich?
Du.
Wow, also.
Ich quatsch schon wieder rein.
Ich glaube, da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren. Und tatsächlich ist es ja eine Frage, die uns auch beschäftigt. Und wir haben Anfang des Jahres eine Markenstudie gemacht, beziehungsweise eine Markenführungsstudie, wie man eigentlich Marken heutzutage führen sollte. Da kommen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal drauf, weil das total spannend ist, auch wie Deutsche eigentlich gerade Marken wahrnehmen. Aber was dabei rausgekommen ist, um deine Frage zu beantworten, ist eben auch die Frage, wer ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Und der Konsens ist so ein bisschen, wir haben nämlich unter anderem auch mit internationalen und natürlich auch nationalen Experten, also stell dir vor, Akademiker, C-Level und so weiter gesprochen, die alle irgendwie was mit Marke zu tun haben. Und der Punkt ist, und ich glaube, der ist halt ganz interessant, wenn du dir klar bist, und deswegen feiern wir ja so die Einzigartigkeit in der Markenpositionierung, dann kann die Ausgestaltung selbstverständlich über die Algorithmen, über KI, you name it, gestaltet werden. Aber du brauchst halt eine Basis im Modell. Und deswegen haben wir uns auch dann intensiv damit auseinandergesetzt, ob man, ich weiß nicht, wer so, oder ob du unser Brand Identity Modell kennst. Wir sagen ja immer, du brauchst eine Leistungsdimension als Marke, also drei Leistungsdimensionen. Auch da wichtig Fokus, nicht 100, sondern wirklich drei Dinge, die du gut kannst. Keine Ahnung, Tennis spielen, Social Content generieren und noch irgendwas. Und du brauchst Werte, wie bist du eigentlich? Also offen, ehrlich, nett. Und dann hast du die Markenidee, das ist die höchstmögliche Verdichtung. Und dann gibt es die Manifestation. Und früher haben wir immer gesagt, naja, du brauchst halt dann was, wenn du die Augen schließt. Lieblingsbeispiel, auch wenn es nicht mehr Facebook ist, aber wir denken alle an Facebook. Oder stell dir vor, Karl Lagerfeld würde hier sitzen. Wir würden alle sofort, auch wenn er nicht mehr unter uns ist, du siehst ja genau, wie er aussieht. Und da ist dann so ein bisschen die Diskussion. Und jetzt komme ich zu deiner Frage aufgestanden, müssen wir nicht vielleicht mehr in UX und in, keine Ahnung, ich habe dann das Wort AX erfunden, also dass du halt sagst, brauchst du nicht jetzt halt Manifestationen, die einmal im realen Leben stattfinden, weil ich glaube, ganz viel von wirklich guter und nachhaltiger und wirksamer Markenführung sehen wir ja auch. Ganz viele große Marken fangen ja wieder an mit echten Erlebnissen, Brandstores, Pop-Up-Stores und so weiter. Und auf der anderen Seite aber schon auch im digitalen Raum stattzufinden, also dass man diese Ambidextrie, um ein schönes Fachwort zu nutzen, also diese Beidhändigkeit integriert. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und wenn man das macht und dann Mut und Verantwortung hat, eben die Marke zu führen, dann sollte es schon noch beim Menschen sein, weil ich glaube, sonst wird es halt einheitsbrei. Ich meine, das, was wir hier gerade bei LinkedIn rauf und runter lesen.
Ja.
Und ich würde natürlich wahnsinnig gerne noch ergänzen, wenn ich darf, weil ich finde, die, also für mich war das so, dass das eigentlich aus der Studie auch relativ stark rausgekommen ist, dass du, glaube ich, schon in der Organisation quasi einen Kopf haben musst, der die Marke führt und der eine Idee über die Identität hat. Und das trägt sich dann durch die Organisation durch und findet dann das Scharnier eigentlich in die Außenwelt. Und ich glaube, dieses von oben oder vom Zentrum nach außen und dann halt an die komplette Außenwelt spielt schon eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich finde, was man heute aber natürlich nicht unterschätzen darf, ist, dass du natürlich konsequente Rückkopplungsmechanismen haben musst, dass du auch dir Gedanken darüber machst, wer eigentlich deine Community ist, wie du darüber interagierst. Das heißt, du könntest nicht quasi wie ein Monopol oder wie ein Diktator versuchen durchzusetzen, sondern du musst eigentlich es dialogisch und immer in einer Interaktion gemeinschaftlich denken. Und ich finde, was halt auch total spannend ist, ist, dass du heute durch die Möglichkeiten, die du über KI hast, du hast ja eine Intelligenz und Kreativität ist fast schon ubiquitär geworden. Das heißt, eigentlich jeder kann es nutzen. Und gerade da ist es natürlich noch viel wichtiger, dass du die kreative, unternehmerische Uridee, weshalb mal irgendwas gegründet worden ist oder das, was eigentlich deine Identität als Organisation im Innersten ausmacht, noch viel stärker kapitalisieren musst, weil das ist das, was heute den Unterschied macht. Eine gute Identität zu haben, die tatsächlich deine Einzigartigkeit ausmacht.
Ja, und ich glaube, was ja auch noch dazu kommt, sorry, da darfst du deine nächste Frage
stellen. Nee, das ist super, also genau das brauchen wir. Ich will allen Input der Eier absaugen.
Du darfst aber auch
nochmal. Da haben wir auch viel drüber gesprochen, ist halt das ganze Thema Mut. Also ich glaube, es war noch nie so wichtig, auch wenn man in der Verantwortung ist, eine Marke zu führen, Mut zu haben. Und wir hatten
in dieser Studie eben neben dem quantitativen Teil auch den qualitativen Teil. Und das werde ich nie vergessen, dass eine CMO zu mir gesagt hat, naja, weißt du, Anna, das Problem ist natürlich auch, wenn wir über Markenführung sprechen, der Druck, und deswegen kam ich gerade mit Community oder so drauf, wird halt immer größer. Nehmen wir das Beispiel Nachhaltigkeit, hat sie damals genannt und hat gesagt, jetzt wollten plötzlich alle Nachhaltigkeit. Und auch wenn man faktisch weiß, es passt vielleicht gar nicht zur Marke, ist es natürlich wahnsinnig schwer, dem Druck standzuhalten und konsequent zu sagen, nein, unsere Marke steht für XYZ. Das heißt ja nicht, dass wir nicht nachhaltig sein dürfen, aber vielleicht das nicht in der Kommunikation. Und ich glaube, das ist halt auch total spannend, wenn man über Markenführung spricht, weil das ist ja auch was Menschliches oder eine menschliche Qualität, Nein zu sagen und sich bewusst gegen etwas zu entscheiden, was halt wirklich nicht einfach ist, wenn intern und extern, aber alle wollen, dass du plötzlich irgendwas machst, ist, glaube ich, auch eine total spannende Diskussion.
Ja, es fällt mir immer wieder Porter ein, der gesagt hat, Strategy is also what not to do. Ja. Genau, er ist also ist ganz, ja, weil gute Strategie, das nervt mich immer auch in Briefings. Wenn alle das machen könnten, dann ist es keine Strategie und auch irgendwie kein Wert. Man muss sich reiben können und muss, das Gegenteil muss auch ein legitimer Weg sein, ne? Damit es eben differenziert ist. Okay, verstanden. Also, wo ich so ein Spannungsfeld sehe, und da finde ich euren Gedanken aufregend. Wir haben die Marke ist die definiert über das Brand Identity.
Plattform,
genau. Habt ihr Leistungsversprechen und so weiter und so fort. Wenn wir jetzt auf die Social-Kommunikation denken, auf die Algorithmen denken, dann sehen wir das ganz oft, bei uns, aber bei anderen Marken, dann funktioniert diese Übersetzung irgendwie nicht. Und dann merkst du, auf Social funktionieren aber andere Sachen und dann fängt diese Marke an, diese anderen Sachen zu machen, weil sie funktionieren im Sinne von Likes, Views, Viralität. Und dann habe ich abends das Gefühl, es gibt eigentlich zwei Marken und das will ich euch mal kurz von euch mal hören, wie guckt ihr da drauf? Ist das dann gut, weil es ein Dialog ist? Oder ist es schlecht, weil es die Marke verwässert? Die Marke müsste da eigentlich ein bisschen diktatorischer sein.
Ich glaube, zwei Dinge. Du hast mal was gesagt, das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben, als Paulina und du vor, ich weiß nicht, ist das 2 Jahre schon her, als ihr bei uns im Podcast wart? Ich weiß es nicht mehr.
Ich hätte zwei, drei Jahre.
Und zwar haben wir da drüber gesprochen, über das Thema Schnelligkeit. Und das kam mir jetzt gerade bei deiner Frage so ein bisschen, weil du hast damals gesagt, es bringt ja nichts, nur schnell irgendwas mitzumachen, was Klicks bringt, wenn es dann gar nicht nachhaltig die Marke auflädt. Und tatsächlich, ich erinnere mich da manchmal dran, weil man ja auch selber dann irgendwie so in diesen Moment verfällt, wenn man jetzt mal die eigene Marke nimmt. Oh shit, jetzt bin ich hier gerade, jetzt muss ich mal ganz schnell irgendwie einen Post machen. Ich muss irgendwie mit auf diesen Hype. Und dann hinterher denke ich immer, nee, stopp mal. Pascal hat gesagt, und der kennt sich aus, ist eigentlich scheißegal. Überleg doch erstmal 3 Tage, ob das zur Marke passt oder so zur Sasseradnau in dem Fall. Und poste dann. Und ich finde, damit hast du dir eigentlich die Frage ja schon selbst beantwortet, weil ich verstehe, dass man drauf springt und Reichweite und alles haben will. Und sicherlich braucht man da irgendwie auch, jetzt komme ich wieder mit der Ambidextrie, so einen gewissen Raum der Agilität, wo du das machen kannst. Aber ich würde sagen, du brauchst immer den Kern dessen, was es wieder auflädt, dass du da halt so eine Rückkopplung hast.
Ja. Ich liebe ja den Begriff der Widerspruchsfreiheit, ne? Also Niklas Luhmann hat mal gesagt, dass Vertrauen dann aufgebaut wird oder wir Beziehungen auch aufbauen können, wenn du performative Widersprüche vermeidest. Und performative Widersprüche ist im Grunde genommen das, dass du halt etwas, also das menschliche Hirn ist ja total interessant, weil es versucht eigentlich immer Bilder kongruent zu machen.
Ja.
Und du kannst Bilder ja haben, die eine Vielfalt haben. Also gibt's ja auch in der Kunst, was weiß ich, ein Picasso oder so, kannst du aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und trotzdem macht das Gesamtbild Sinn. Und ich glaube, was wir halt viel stärker lernen müssen einzubauen, ist, dass wir uns nicht in Widersprüche verstrecken. Also auch wenn man halt dem schnellen opportunistischen Gewinn hinterherlaufen kann und damit vielleicht viele Klicks oder sonst irgendwas kriegt, ist ja tatsächlich das, also ich finde immer diesen Begriff des The Business of Brand eigentlich total interessant, dass du halt eine Marke baust, um tatsächlich damit natürlich auch irgendwie einen wirtschaftlichen Effekt erzielen zu können. Das heißt also, man muss sich schon sehr genau angucken, wie schaffst du es, eine Identität so weiterzuentwickeln, dass sie nicht kurzfristig vielleicht einen Effekt hat, der aber gar nichts mit dem kommerziellen Erfolg langfristig zu tun hat, sondern dass du über die Zeit etwas aufbaust. Und ich finde, das heißt jetzt nicht, dass man eine, wir diskutieren da ziemlich viel drüber, über Kontinuität, Konsistenz und Kohärenz.
Ja.
Also Kontinuität heißt ja, dass du im Grunde genommen über die Zeit hinweg Dinge aufbaust, die sich irgendwie entwickeln können und jeder von uns, also ich meine, du siehst heute anders aus, als du vor einem Jahr aussahst. Das heißt, wir ändern uns ja auch. Aber trotzdem bleiben wir gewissen Sachen treu. Konsistenz, also das mechanistisch-anale Abarbeiten, dass du halt versuchst, alles gleich aussehen zu machen. Ich glaube, das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Blödsinn. Das ist halt quasi Denken des letzten Jahrtausends. Eine Kohärenz macht aber trotzdem Sinn, weil das einfach die Art und Weise ist, wie wir als Menschen funktionieren. Nämlich nämlich, dass wir versuchen, etwas zu einem sinnvollen Ganzen zu kombinieren. Und wenn irgendwie für mich ein Widerspruch erlebbar wird, also wenn du sagst, du magst mich, aber du behandelst mich die ganze Zeit nur schlecht, ist das ja ein Widerspruch und das kriege ich nicht überein und dementsprechend will ich keine Beziehung mit dir. Und das ist, glaube ich, was wir verstehen müssen.
Ja, finde ich sehr gut als Prinzipien. Ich glaube, da können viele Marken sehr viel von lernen, vor allem auf Social, weil mir fehlt, das ist sehr richtig, was du sagst, war vielleicht ein bisschen so rhetorische Frage, aber mir blutet immer das Herz, wenn Marken sich an dieser kurzfristigen Erfolgen ergötzen und ich glaube, mittellangfristig sehr viel Potenzial liegen lassen, weil diese Einzigartigkeit in dieser Marke, was ihr immer sagt, ist das größte Asset aus meinem Blickwinkel, was viele Unternehmen haben.
Ja.
Aber ich glaube, deswegen ist das, was Marc gesagt hat, das sehen wir gerade, das ist echt eine schöne Übung, sich immer zu fragen, so, wollen wir Konsistenz, wollen wir Kohärenz und wie gehen wir mit Kontinuität um, weil man es da ganz schön sieht und auch, weil du das gerade so plakativ gesagt hast, dagegenhalten und ich sage nicht, dass ich für Konsistenz bin, aber ich sehe schon auch natürlich den Vorteil, den wir ja auch immer wieder mit Marken diskutieren, je konsistenter du bist, desto ressourcenschonender ist es natürlich am Ende des Tages auch, ne? Also Kohärenz ist das Schwierigste, Konsistenz kannst du natürlich sehr schön mit Regeln durchdrücken. Kohärenz braucht halt Menschen, die auch mitdenken können, dass es anders aussehen kann, aber inhaltlich das Gleiche aufliegt. Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig schmaler Grat, je mehr Leute da mitspielen, wie viel Konsistenz man zulässt oder nicht.
Total. Ich finde, also wir reden ja auch immer tatsächlich über, und da redest du ja, glaube ich, auch manchmal drüber, dass man halt sich die Prinzipien von How Brands Grow anguckt. Und wir haben halt immer schon über Manifestationen gesprochen. Und Anna hat das am Anfang gesagt, also Facebook als alte Marke oder Karl Lagerfeld hat das total. Aber auch wenn man sich so eine Brand wie die Telekom anguckt, ne, die mit Magenta ja etwas besitzt, was eigentlich eine unglaublich starke Waffe ist. Und heute ist es ja so, dass du nicht mehr nur die Farbe erkennen musst, sondern die Farbbezeichnung, also das Magenta an sich, worunter es ja mittlerweile sogar Produkte gibt, hat ja eine so starke Wiedererkennung, dass es automatisch direkt in die Marke zurückgeführt wird. Mhm. Die Konsistenz, und das ist das, was Anna ja gerade gesagt hat, ist natürlich total easy, weil zu kapieren, Magenta, das mache ich ja drauf, das kriegt eigentlich der größte Depp hin. Also insofern ist das natürlich etwas, was A, uns als Menschen, die wir mit der Marke interagieren, alles leichter macht. Es macht es uns aber auch als Menschen leichter, die Marke zu führen.
Mhm, ja. Ich würde gerne noch mal ein bisschen über das Thema Einzigartigkeit sprechen, weil es ein großes Wort. Wie definiert ihr das? Wann ist etwas einzigartig? Wie macht ihr das?
Wie wir das machen?
Beides. Also wie definiert ihr es und wie kommt ihr dann dahin?
Wie wir dahin kommen, also von bis, ich glaube, das Kernmodell habe ich gerade schon beschrieben. Am wichtigsten ist, und das vielleicht auch dann ganz interessant, um Sasseradnau noch mal zu verstehen. Ich glaube, was wir durchweg in der Organisation relativ gut hoffentlich können ist, und das liegt auch an dem Hintergrund, dass wir fast alle Psychologen sind, erstmal zu verstehen. Also wir gehen, bevor wir mit Marken sprechen oder eine Marke definieren, wirklich tief in die Organisation rein. Was heißt das? Idealerweise machen wir so viele qualitative Interviews wie möglich. Das heißt jetzt nicht massive Interviews, wer sich so ein bisschen mit qualitativem Research auskennt, man sagt ja so 5 bis 8 Leute pro heterogene Gruppe. Also, dass man halt so ein bisschen versucht, Leute, die kürzer da sind, die länger da sind, die irgendwie erfahrener sind, die weniger erfahren sind, Geschlechterunterschiede, Funktionsunterschiede, dass du quasi mit den unterschiedlichen Leuten mal sprichst, um aus der Innensicht, also so dieses Thema Inside Out, auch wirklich zu verstehen. Und jetzt komme ich auch gleich, wie wir Einzigartigkeit und warum auch das Now dann in dem Bezug immer definieren, zu sagen wirklich, wo komme ich eigentlich her und wo will ich hin? Weil da ist das ja so ein bisschen das Bindeglied, das, was einen groß gemacht hat, weil das war ja der Ursprungsgedanke. Auch du hast gesagt, 2023 habe ich das Haus übernommen. Marc und ich mussten im Vorfeld sehr über die Formulierung schmunzeln. gesagt hat, was mich tierisch genervt hat, dass Beratungen immer überall reingekommen sind. Und ich bin jetzt mal kurz ein bisschen vulgär. Eigentlich ist ja deren Tenor immer alles scheiße, jetzt muss alles anders, jetzt muss alles neu. Daran glaube ich überhaupt nicht und schon gar nicht in Deutschland mit den ganzen Familienunternehmen. Wir brauchen ja irgendwie eine Wertschätzung der Herkunft gegenüber und eine Offenheit der Zukunft und müssen genau dieses Bindeglied definieren. Ich glaube, dafür ist dieses tief reingehen und erstmal verstehen, was ist das überhaupt für eine Organisation. Das ist ja der erste fundamentale Teil. Und dann gibt es den zweiten. Ich meine, nur Inside Out funktioniert natürlich auch nicht. Wir müssen ja auch draußen die Welt verstehen. Machst du natürlich idealerweise auch einen Abgleich mit draußen, wo du dann klassisch quantitative Analysen, also Marktanalysen, Segmentierung, um ja auch zu verstehen, so gerade wenn wir über das Thema Portfolio-Management sprechen, also von Produktmarken und Einzigartigkeit, was trauen die Leute der Marke eigentlich an Kompetenz zu und auch welche, wir sprechen gerne über Demand Spaces, dann sind vielleicht schon vom Wettbewerb, also wo sind so White Spots, weißt du, du musst ja nicht darauf gehen, wo schon eine Marke definiert ist. Das ist, glaube ich, fundamental wichtig und dann nutzen wir relativ mag vielleicht simpel klingen, aber wirklich unsere drei Dimensionen der Brand Identity Plattform, die auch eine Logik haben, weil man sagt, aus der Forschung, Markentheorie oder erfolgreiche Marken sind relevant. Die Relevanz entsteht durch die Nützlichkeit mal die Interessantheit. Also wenn du nicht nützlich und nicht interessant bist, braucht man dich schon mal nicht. Das musst du dir überlegen. Dann brauchst du die Einzigartigkeit, also irgendwas, was du hast, das die anderen Marken nicht haben. Und am Ende, und das ist dann der Punkt, auf den Marc gerade kam, die Widerspruchsfreiheit, also die kontinuierliche inhaltliche Aufladung auf die Einzigartigkeit. Und dafür definieren wir dann die drei Leistungen, die drei Werte, die Markenidee, was oft verwechselt wird mit, ist das jetzt der Claim? Nein, das ist wirklich der Satz und das ist dann auch, was für uns die Einzigartigkeit ist. Ich sage immer, stell dir vor, du würdest jetzt alle Leute hier bei Charles und Charlotte nachts um drei in dem verrücktesten Zustand aufwecken. Was ist der eine Satz, den die sagen, was ihr seid? Und das ist quasi unser Anspruch, dass alle in der Organisation, dass es in Anführungsstrichen so einfach und fokussiert ist, dass jeder oder jede, egal in welcher Funktion, egal wie lange er oder sie da ist, wirklich weiß, wofür steht die Marke. Das ist quasi im Kern das, was wir dann mit Einzigartigkeit meinen und wie wir dafür auch vorgehen.
Ich finde in der Ergänzung, dass eigentlich wahnsinnig schwierig ist, die Einzigartigkeit freizulegen. Also die Relevanz kriegt man an vielen Stellen total einfach hin. Also weißt du, man findet sehr genau, warum kaufen Menschen Beauty-Artikel? Warum möchten Menschen gerne sich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren und damit möglichst lange glücklich leben? Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Aber wenn du nur auf die Relevanz gehst und damit halt eigentlich ein total undifferenziertes Bild hast, finde ich, ist da wirklich die Schwierigkeit herauszufinden, was lässt dich eigentlich unterscheiden? Was ist das einzigartige Unterscheidungsmerkmal, was Charles & Charlotte hat, womit direkt einige Sachen einfallen würden, aber was so stark ist, dass es dich tatsächlich über die Zeit hinweg auch treibt und was idealerweise am besten Fall auch nicht kopierbar ist. Das heißt, es ist schon oftmals echt eine wahnsinnig harte Freilegungsarbeit, die sehr psychologisch oder sehr tiefenpsychologisch ist, die manchmal aber auch die Art und Weise ist, wie du deine alte Muster erkennen kannst. Manchmal ist es wirklich in der Entstehungsgeschichte einer Organisation schon und manchmal ist es, weil sie vielleicht irgendwas auf eine tolle, du hast vorhin so ein bisschen über Technologie oder sowas gesagt, wie man halt Dinge versucht zu lösen, weißt du? Also, dass man halt einen bestimmten Ansatz hat. Aber das, finde ich, ist eine wahnsinnig interessante detektivische Arbeit, genau das freizulegen, weil ganz viele Organisationen das total gerne auch vergessen, gerade wenn sie anfangen, so opportunistisch irgendwelche Wellen zu surfen. Und deswegen ist das, glaube ich, das, wo man eigentlich aus einer Markenperspektive viel, viel mehr Wertschätzung noch erwerben muss.
Boah, ich hab so viele Anschlussfragen, wo fange ich an? Erstmal finde ich es interessant, dass ihr aus der Psychologie herauskommt. Ich habe gerade das Gefühl, dass sehr viele Markendefinitionen aus der Kultur herauskommen. Mhm. Wahrscheinlich geprägt von Douglas Holt, den ihr bestimmt auch kennt. Weil, so wie ich seinen Blickwinkel verstehe, in der Kultur entstehen gewisse Spannungen, es gibt Widersprüche. An diesem Spannungsfeld entsteht Identität, Zugehörigkeit. Und er sagt, gute Marken finden da statt und entlasten Menschen, indem sie auf gewisse Mythen eingehen und Alternativen anbieten. Wie guckt ihr darauf? Wie ordnet ihr dieses Thema Kultur, Cultural Marketing ein, eine Marke kulturell zu positionieren?
Jetzt könnte ich wieder mit einer Studie kommen.
Hau raus.
Wir haben neben der Markenführungsstudie auch eine Community-Studie gemacht, weil uns genau dieses Thema ehrlicherweise auch interessiert hat. Weil wir wissen wollten, alle reden über Cultural Marketing, was bedeutet das jetzt eigentlich?
Ja.
Und wie muss ich da auch als Marke stattfinden? Und lustigerweise haben wir das gestern Abend ja auch in der Runde besprochen, als wir uns nochmal mit dem Thema Unternehmenskulturen auseinandergesetzt haben und welche Werte sind den Menschen eigentlich wichtig? Wie geht man mit diesen Spannungsfeldern um? Und ich glaube, mein ganz persönlicher Blick ist da drauf, dass der Begriff so ein bisschen, und wir wollen ja hier auch ein bisschen anecken an der einen oder anderen Stelle, auch so ein Buzzword geworden ist. Weil einfach nur da stattfinden, bringt gar nichts. Sondern du musst schon dir überlegen, wie kann ich integraler Bestandteil der Community werden, dass es halt auch wirklich einen Mehrwert für die Leute hat. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, aber das macht nichts. Community.
Wie ihr generell auf diesen Hype Culture Marketing schaut und vor allem halt auch mit Blickwinkel auf, kann man darüber eine Marke positionieren, auf Ladenidentität schaffen Und dann bist du über die Community-Studie gekommen.
Aufladen, ja, darauf wollte ich hinaus. Positionieren, nein. Sondern du musst dir klar sein als Marke. Also wir kommen ja wirklich immer erstmal aus diesem Inside-Out-Gedanken zu. Mhm. Wofür will ich stehen? Und dann kann ich halt gucken, welche Community passt eigentlich zu mir? Und kann ich in dieser Community einen wirklich relevanten, einzigartigen, widerspruchsfreien Erleben machen? Ich glaube, dafür kann man es dann nutzen. Aber andersrum würden wir immer sagen, es ist eher ein Hype und ja ehrlicherweise auch nicht groß was anderes, als es ja schon immer war. Du hast doch immer versucht, irgendwie in einer Gemeinschaft eine Relevanz aufzubauen mit deinem Produkt. Also für mich ist es schon zum Großteil auch ein bisschen ein Hype-Wort geworden, was oft falsch umgesetzt wird, weil es dann einfach nur geht, ich nutze jetzt irgendwie. Und dann sprechen wir ja auch ganz schnell über Sponsoring oder sowas. Das hat ja nichts mehr mit wirklich der Kultur zu verstehen und da ein integraler Bestandteil zu werden, was die Leute jetzt dann als vermeintlich Cultural Marketing verkaufen, in meinen Augen.
Ich glaube, dass ganz viele Marken dadurch entstehen, dass es irgendwann mal ein Intent gab. Ne? Also, dass es halt eine Idee gab, dass man halt irgendwas lösen wollte. Und ich in dem Kontext, und ich finde, das ist auch eine schöne Abgrenzung, die ist vielleicht ein bisschen romantisch und naiv, auch in der Abgrenzung zu KI im Grunde genommen sieht, weil ich glaube, das unternehmerische Moment, was in vielen Marken drin steckt, hat ja vier Komponenten. Es hat eine psychologische Komponente, dass du das Individuum verstehst und vielleicht eine Lösung bieten kannst. Die kann sehr banal funktional sein. Anna hat das vorhin gesagt mit der Nützlichkeit, also dass du tatsächlich irgendein Problem löst, was da ist und was darin gut ist. Ich glaube, das Zweite ist, dass du eine Kreativität hast, nämlich dass du damit einen Sprung schaffst, wie kannst du eigentlich dieses Problem jetzt auf eine besondere Art und Weise lösen. Die dritte Komponente, die da drin ist, die viele vergessen, ist die unternehmerische Komponente. Und da kommt der Intent auch eigentlich her, dass du etwas schaffst, was ein Problem löst, aber was vielleicht auch dazu führen kann, dass eine Organisation, die etwas anbietet, woraus man vielleicht ein Business entwickeln kann und eine Organisation entwickeln kann. Und dann kommt die vierte Komponente dazu und ich glaube, die hat, also ich finde Cultural Marketing, ich mag den Marketingbegriff sowieso überhaupt nicht. Ich finde, er ist total verhurt über die Zeit hinweg und der hat für mich keine wirkliche, also da steckt sehr viel Opportunismus drin und Machtlosigkeit. Ich finde, eine kulturelle Relevanz zu schaffen, etwas total Wichtiges. Was gehört denn dazu? Dazu gehört die Identifikation der Muster, die in der Gesellschaft entstehen, vielleicht eine Position auch darin einzunehmen mit einer Haltung. Anna hat vorhin über Mut gesprochen, damit halt etwas zu bauen. Und etwas, was wir auch mehr und mehr vergessen, nämlich Geschmack. Also, dass du halt ein Gefühl dafür hast, was ist denn tatsächlich das, was in der Zukunft sich noch stärker entwickeln kann, was die Leute dann tatsächlich auch gut finden. Und ich glaube, wenn du diese vier Komponenten zusammennimmst, hast du ein extrem gutes Rezept dafür, eine Marke zu bauen, die nicht nur eine Relevanz hat für den Einzelnen, sondern die vielleicht auch eine gewisse Relevanz hat für eine große Gruppe. Und wenn sie richtig groß ist, vielleicht sogar eine kulturelle Relevanz.
Ja, checke. Macht sehr viel Sinn. Was mir auch noch einfällt, das war eine zweite Frage, die ich eben hatte. Marc, du hattest eben kurz Byron Sharp adressiert, angeteasert. Der wird ja, er und seine Studien werden ja sehr viel in der Branche hoch und runter gerattert. Er ist ja kritischer dem Thema Bedeutung und Inhalt gegenüber, weil er sehr über das Distinctive Brand Asset Konzept kommt, was ja sehr formal visuell ist, also mit Wiedererkennbarkeit. Wie guckt ihr da drauf?
Ich glaube, ehrlicherweise ist es jede akademische oder akademisch geprägte Theorie gute Dinge hat und schlechte Dinge hat. Und ich glaube, was man nicht machen darf, ist sich sklavisch irgendwie daran halten werden. Vor 3 Jahren hatten wir das Vergnügen, Les Binnett auf der South by Southwest zu treffen. Ich habe mit Peter Field noch gearbeitet. Also, dass man halt im Grunde genommen eigentlich so ganz stark sieht, wir sitzen momentan in New York bei Erich Joachimsthaler, der auch ein relativ großer Markenwissenschaftler ist. Ich glaube, man muss die einzelnen Konzeptbestandteile total kritisch anschauen und sehen, was da drin ist. Ich glaube, Bedeutsamkeit spielt eine Riesenrolle, also aus allem, was wir sehen, in der Präferenzschaffung, weil sonst kriegst du es halt nicht hin. Ich glaube trotzdem, dass mentale Verfügbarkeit ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, dass du halt im Grunde genommen eigentlich einen Space komplett besetzen kannst und damit halt direkt da drin ist. ich glaube, dass die, worüber er auch immer gesprochen hat, die physische Verfügbarkeit oder physische Distribution eine wichtige Rolle spielt. Aber es gibt gewisse Marktkategorien, in denen es überhaupt keine Rolle spielt. Weißt du, wo Scarcity eigentlich ja das Modell ist, was die Marken eigentlich treibt. Und du eigentlich fast schon eine Unsichtbarkeit zu einem eigenen Asset machen kannst. Und dass das deswegen halt, glaube ich, etwas ist, was total wichtig ist. Was momentan wahnsinnig stark diskutiert wird, ist, welche Rolle spielt Loyalität, beziehungsweise wovon er immer sehr stark ausgegangen ist, dass du Penetration erreichen musst. Ich glaube nicht, dass Penetration das Allheilmittel für alle Marken ist. Ich glaube, dass Loyalität auch ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist. Und die Frage ist ja auch, wie weit will man eigentlich wachsen? Weißt du, also das ist ja, das Wachstumsparadigma ist ja nicht das Einzige, was zählt, sondern man kann ja auch ein durchaus organisch sich gut entwickelndes Geschäft machen, was nicht immer nur von exponentiellen Wachstumsraten ausgeht.
Ja, also du hast eigentlich meinen Punkt gemacht. Ich finde, deswegen fand ich deine Frage spannend, weil ich es tatsächlich, und das ist wahrscheinlich ja auch mit der akademischen Lehre so, dass man das auch unterschiedlich auslegen kann. Weil ja, er spricht immer über die Assets und das Thema Loyalität kaufe ich auch sofort. Für mich war tatsächlich aber das ja auch eine eigene Interpretation und wie man es dann nutzt, dieses Thema mentale Verfügbarkeit immer genau der inhaltliche Aspekt. Mhm. Zu sagen, wie kann ich eigentlich inhaltlich einen Moment, und das finde ich ist eigentlich der perfekte Link, den er macht zu Communities, nämlich aufladen, ja gar nicht mehr soziodemografisch zu denken, sondern zu sagen, okay, völlig egal, ob Marc, Pascal oder Anna, wenn die alle in einer Community sind, wie kriege ich da die mentale Verfügbarkeit, indem ich halt inhaltlich etwas schaffe, dass die Leute genau in dem Moment immer an mich als Marke denken. Ja. Insofern dachte ich immer, er hat den inhaltlichen Aspekt drin. Zumindest habe ich ihn immer so für mich verkauft.
Das ist interessant. Ja, wo ich immer so mit Struggle, ganz kurz ein Gedanke, also mit dieser Mental Availability, ja, aber die ist so sehr rational getrieben. Und da sind wir bei dem Thema, was du eben meintest, Marc, wenn du dir die Gründe, warum Leute ein Produkt oder in einer Kategorie etwas kaufen, rational auflistest, priorisierst und dann überall da Kommunikation reinballerst, dann bist du austauschbar, dann bist du nicht mehr einzigartig, weil es machen alle. Und das nervt mich immer und er kommt ja auch sehr stark, die Beispiele, der hat, kommen ja aus der Reichweiten-Game, sie kommen ja aus einer alten Welt, wo Thema Relevanz im Sinne von, okay, es ne, ist eine andere Logik, aus der er forscht, argumentiert hat.
Auch sehr stark fast-moving Consumer.
Genau, so muss man sagen. Deswegen bin ich auch mal ein bisschen sehr gut, das skeptisch einzuordnen. Ne?
Ja, ich glaube auch, dass, also, wenn man sich die akademische Welt oder die akademische Forschung anguckt, und das ist halt auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied zwischen dem angelsächsischen Raum und dem deutschsprachigen Raum, dann gibt es im angelsächsischen Raum zumindest einen Vorteil, nämlich, dass die reale Welt und die akademische Welt viel stärker verbunden sind. Mhm. Und dass Forschung an vielen Stellen einfach dazu genutzt wird, tatsächlich auch das Reale besser zu machen. Die Wissenschaftstheorie in Deutschland oder die akademische Welt ist viel stärker isoliert. Das heißt also, du hast eigentlich gar nicht so den Faktor, der da drin ist. Aber ich finde was anderes viel, viel wichtiger, nämlich wir haben so viel Komplexität in der Welt. Wir haben Polykrisen, alles ist so komplex und kompliziert geworden. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie man es versteht. Sondern ich finde, eine der ganz, ganz wichtigen Rollen, die Menschen wie wir drei jetzt haben, ist doch, die Komplexität rauszunehmen und einfache Mechanismen zu finden, womit du rausfinden kannst, was ist für die Menschen innerhalb einer Organisation und außerhalb einer Organisation wirklich wichtig? Wie kannst du dann den Unterschied machen? Und wie schaffst du es daraus, an allen Punkten, die für die Menschen relevant sind, Experiences zu schaffen, die irgendwie widerspruchsfrei zusammengehen? Also ist ja eigentlich relativ einfach.
Und das klappt halt gerade nicht. Weil nochmal, um jetzt auf unsere Markenstudie vom Anfang des Jahres zurückzugehen, da haben wir die deutsche Bevölkerung ja gefragt, wie erleben sie deutsche Marken gerade? Und was war es? 30% sagen, dass sie es nützlich finden. Nur noch 20% finden Marken überhaupt interessant. Ja. Einzigartigkeit war bei 22% oder Orientierung geben war noch schlechter. Also ist bestätigt ja nur genau das, was du gesagt hast. Wenn ich halt einfach nur auf Reichweite, auf die schnelle Performance gehe, dann bringt es nichts. Und weil Marc das vorhin gesagt hat mit Lesbinette auf das House by Southwest, das fand ich schon ganz inspirieren und auch wenn das jetzt schon 3 Jahre her ist und vielleicht für viele auch gar nicht so neu, aber ich glaube, man muss sich auch immer noch mal fragen, weil das hat er ja so schön deutlich aufgezeigt, wie alt bin ich als Marke eigentlich? Weil wenn du natürlich, wie hat er das genannt, eine Early Brand oder Early Stage Brand bist, ich meine, dann brauchst du erstmal Performance. Dann verstehe ich das und dann sagt er ja auch, mach 80-20, mach ein ganz bisschen Marke und ansonsten erzähl der Welt erstmal, dass du auf der Welt bist.
Mhm. Und schaff Reichweite.
Genau, einfach nur Reichweite. Weil erstmal, wenn dich keiner kennt, kannst du noch so eine gute Marke haben, doesn't make sense. Aber irgendwann kippt das Verhältnis. Und wenn du eine Leadership-Brand bist, dann ist es plötzlich nicht mehr 80 Reichweite und 20 Marke, sondern genau andersrum. Dann musst du nämlich eigentlich 80 Brandbuilding machen, wo du gar nicht den direkten Return on Invest siehst und nur noch 20 Performance, weil er sagt, irgendwann dann hat er so Kurven, die ja dann auch bestätigt sind, dass du irgendwann an den Grenznutzen kommst. Also wenn du nur Reichweite machst, hast du auch monetär irgendwann keine Chance mehr, sondern es gibt wirklich Studien, die dann ja auch zeigen, du musst dann in Brandbuilding investieren, damit du langfristig mehr Umsatz machst. Ja. Und ich glaube, das muss man in der ganzen Diskussion auch berücksichtigen. Wo steht die Marke gerade? Weil du kannst ja nicht einer Start-up-Marke, die keiner kennt, jetzt das komplette, also die muss ja erstmal bekannt werden. Genau, ja. Das macht halt auch keinen Sinn.
Ja.
Also man kann es halt, und jetzt kommen wir wieder zur Einzigartigkeit und zum Mut. Ich glaube, wenn man wirklich Markenführung machen möchte, dann gibt es nicht die eine Schablone, sondern dann braucht man wirklich Menschen, die Bock haben, Mut haben, Sachen anders zu machen und sich auch immer wieder zu fragen, passt das zu der Marke, auf der ich gerade arbeite? Ich glaube, das ist halt das Schwierige in unserer Branche.
Ja.
Beziehungsweise es gibt ja auch viel zu viele Marken, die echt einfach Schrott sind und die eigentlich keine Bedeutsamkeit haben.
Ja, schau dir diese Meaningful Brand Studie, 78% der Marken haben keine Relevanz.
Wer macht denn einen guten Job aus eurem Blickwinkel? Welche Marke?
Ja, also wir haben, also Anna zitiert ja immer die Studie, ne? Da haben wir drei Marken, die relativ weit vorne sind, nämlich das sind Adidas, BMW und Mercedes. Jetzt kann man sich fragen.
Lieblingsmarken der Deutschen im Übrigen, auch der jungen Menschen. Automarken.
Total. Und das Interessante ist aber, jetzt kann man sich fragen, also ich meine, BMW hat eine Gewinnwarnung gegeben, ne? Mercedes hat jetzt auch an manchen Stellen ein Problem. Adidas ist zumindest mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt gerade mal bei der WM rausgeflogen. Aber ich finde, die Marken haben tatsächlich einige Sachen ganz gut gemacht. Nämlich sie haben es geschafft, ihre Einzigartigkeit zu kapitalisieren. Sie haben irgendwie eine relativ klare Markenidee, die tatsächlich da drin ist, die sich über die Zeit vielleicht auch manchmal ein bisschen entwickelt. Sie haben immer noch eine Referenz da drin, wo sie eigentlich mal herkamen. Weißt du, das BMW-Logo, die bayerischen Motorenwerke haben immer noch den blau-weißen Rotor.
Ja.
Damals, als sie Flugzeugmotoren gebaut haben. Mercedes hat immer noch den Stern, der tatsächlich für etwas steht. Und Adidas hat ja genau das, was bei den Fußballschuhen gerade in den 50er Jahren den Superhalt gegeben hat, nämlich die drei Streifen, die ja nichts anderes waren als drei Längsnähte, die den Schuh stabiler gemacht haben. Und daraus hat sich das Logo entwickelt. Das heißt, sie sind sich selbst irgendwo treu geblieben und haben damit eine einzigartige Identität gebaut. Und sie machen es den Menschen einfach, weil das sind drei Marken, wo tatsächlich die Corporate Brand mit der Produktmarke sehr stark einhergeht. Sie haben nachher ein Riesenportfolio und sind in unterschiedlichen Bereichen drin, aber trotzdem machen sie es relativ einfach. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass sie damit halt auch die Kombination geschaffen haben, ihre eigene Einzigartigkeit widerspruchsfrei möglichst einfach verständlich zu machen und irgendwie noch ein gewisses Maß an Relevanz haben.
Ja, oder ich meine, weil wir es selber gemacht haben, wir lassen jetzt mal die Retail-Industrie hier raus, um keine längeren Diskussionen zu führen. Hätte ich natürlich sonst auch eine Marke, aber auch wenn ich absolut kein Fußballfan bin und das auch die Leistung des Teams ist und eigentlich absolut nicht meine Leistung, aber ich finde, das, was wir mit VfL Wolfsburg geschaffen haben und dem Redesign des Logos und der Brand Identity Plattform zu sagen, wo kommt man eigentlich her? Dann haben die ja damals ihr Logo verändert. Lange Rede, kurzer Sinn, ist glaube ich gar nicht so wichtig. Aber jetzt eigentlich nicht nur die Fans und so weiter mit einzubeziehen, sondern sich wieder zurückzubesinnen auf das, wo man herkommt und das einfacher darzustellen, da hat ja das Feedback auch gezeigt, wie gut es war am Ende des Tages. Also das ist ja auch, finde ich, eine tolle Marke, die das jetzt mal unabhängig von ihrem Abstieg, aber zumindest in der Identität strategisch gut verankert hat. Jetzt
absolut.
Halt die,
also ich weiß nicht, ob du den Case kennst, ne? Aber das ist ja eine der großen Sachen, die wir jetzt gerade mit Sassrato Mutawa auch zusammen gemacht haben, wo man dann halt auch sieht, wie Design sich weiterentwickeln kann und trotzdem quasi den Ursprung, also das alte Wolfsburger VfL Wolfsburg Logo hat ja das Zinnenwappen, was die Fans immer seit 20 Jahren wieder haben wollten. Und wir haben das quasi zur Grundlage dafür genutzt, aber ein komplett neues Markensystem daraus entwickelt. Und das macht es eigentlich total spannend, weil das genau die Kombination schafft aus Zukunft durch Herkunft. Und damit, glaube ich, etwas, was alle Anspruchsgruppen extrem befriedigt. Okay, der sportliche Erfolg, damit hat Anna natürlich recht, ist jetzt nicht gerade das
worauf man
jetzt
wahnsinnig stolz ist.
Nee,
tatsächlich. Eins nach dem anderen.
Ja.
Sehr gutes Beispiel. Ich würde abschließend gerne nochmal mit euch über KI sprechen. Wie?
Wieso abschließen? Hä? Sind wir schon so weit?
Ja, die Zeit verfliegt. Also wir sind wirklich jetzt schon bei 35 Minuten. Krass. Ich habe gesagt, wir reden maximal 30 Minuten, aber es fliegt unfassbar doll vorbei, was ein gutes Zeichen ist. Aber trotzdem nochmal KI, weil das kam schon ein paar Mal. Habt ihr Angst, dass KI das, was ihr gerade macht, in Zukunft besser kann als ihr?
Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dadurch, dass wir keine Agentur sind, was ja ein bisschen quirky ist, weil wenn du uns fragst, was wir machen, dann habe ich mal ein Wort erfunden, was ich eigentlich nicht laut sagen soll, aber trotzdem laut sage, weil ich glaube, du findest es nicht gut, aber es erklärt trotzdem das, was wir tun. Wir sind eigentlich eine Bagatur. Also wir sind ja keine klassische Beratung, wir sind kein PwC, wir machen keine Restrukturierung, wir sind auch keine klassische Agentur, weil wir setzen am Ende des Tages ja wirklich nicht um. Das heißt, das, was wir tun, ist ja nur die schöpferische Intelligenz, also eigentlich der Musterbruch, um auf das zurückzugehen, was Marc vorhin gesagt hat, nämlich wie Trüffelschweine die Einzigartigkeit zu suchen und Sachen freizulegen. Das kann ja die KI nicht. Das heißt, was wir gerade merken, ist tatsächlich, man sollte auf Holz klopfen, dass wir eigentlich wieder einen Boom erleben, weil natürlich auch, und wir sind weniger CMOs, also tatsächlich mehr CEOs aufgehängt, die Leute zu uns kommen und sagen, hey, wir müssen effizienter werden und wir wollen KI einsetzen in der Kommunikation, im Marketing, keine Ahnung, in den einzelnen Funktionen. Aber dafür müssen wir ganz klar definiert haben, wofür stehen wir eigentlich. Und ich glaube, im Moment ist das, was wir tun, eigentlich die geniale menschliche Basis, um dass du es dann nach hinten raus nutzen kannst. Und für uns, ob das immer gut ist, weiß ich nicht, aber eigentlich zwei schöne Dinge hat. Nämlich zum einen, ich meine, was verkaufen wir Intellectual Property? Es war immer wahnsinnig schwer, Leuten zu erklären, was du von uns bekommst. Ist teuer und es ist eigentlich ein Gedanke. Und jetzt können wir natürlich plötzlich mit KI und deswegen dieses Bagatur unsere Gedanken, unser Intellectual Property, wir sind keine Designagentur, das möchte ich auch nicht werden, aber wir sind in der Lage, plötzlich Sachen zu visualisieren. Und da hilft es uns natürlich ungemein. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass das, was wir im Kern tun, kann mir nicht vorstellen, dass das betroffen ist. Außer, dass es uns natürlich auch schneller macht in Recherchen, in der Vorarbeit. Ganz andere Diskussionen, ne? Aber in dem Kern dessen, was unser Geschäftsmodell ist, erleben wir eigentlich gerade eher eine Gegenbewegung.
Mhm. Naja, ich glaube, dass wenn man sich die Phasen unserer Arbeit anguckt, ist genau da. Also ich glaube, in der Discover-Phase, ne, da hilft es uns, da macht es uns schneller. Damit kriegen wir so einen kleinen
In der ersten Sekundäranalyse, aber qualitative Interviews.
Nee. Genau, exakt. Und dann nachher, wenn man tatsächlich genau weiß, wie es geht, dann kannst du natürlich hyperpersonalisieren und dadurch halt auch innerhalb eines gewissen Rahmens, glaube ich, wesentlich schneller und wesentlich effizienter Inhalte ausspielen. Das geht, glaube ich, schon total. Ich finde das, und das ist natürlich das, was mich immer total gefreut hat, womit ich ganz lange gehadert habe, nämlich, wir haben über Cannes gesprochen, ne? Ich habe so das Gefühl, dass ich echt ziemlich einzigartig damit bin, dass ich halt mal Grand Prix oder meine Kunden Grand Prix gewonnen haben und ich tatsächlich relativ viele Research Awards gewonnen habe. Das heißt also, dass ich, glaube ich, gut verstehe und Kreativität in mir habe. Und ich glaube, wenn wir das als Firma schaffen, genau diese Kombination aus dem psychologischen Verstehen und einer kreativen unternehmerischen Idee und Leistungsfähigkeit und das halt mit diesem Layer der kulturellen Relevanz oder des Geschmacks, dann kann KI das hebeln und das größer machen und das breiter machen. Aber ich finde, es ist eigentlich wie so ein Yin und Yang, was extrem gut zusammen funktioniert und damit eigentlich ein wunderbarer Weg in die Zukunft ebnet. Und ich glaube, wir sind beide ziemlich optimistisch und ziemlich positiv darauf, dass wir eine extrem gute Zukunft vor uns haben.
Das ist schön. Das sind richtig gute Abschlussworte. Also ich sehe das auch so. Ich bin auch erstmal starker Fan davon, die Wertschöpfungskette sich anzuschauen und zu fragen, an welcher Stelle in dieser Wertschöpfungskette hilft KI wie viel. Und da gibt es Unterschiede. Beispielsweise, was ihr meintet, ein Muster zu erkennen in unfassbar großen Datenmengen wird KI effizienter machen als der Mensch in Zukunft. Aber das ist total alright.
Korrektur lesen.
Ganz genau, so ein Zeug. Ne? Und dann ist wiederum, wenn wir über Einzigartigkeit sprechen, KI, und das sage ich immer wieder, ist eben die statistisch nächste Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und einzigartige Marken und besondere Marken sind eben nicht das nächste Wahrscheinliche. Genau. So, und da ist eine Grenze von KI, weil KI ist in dieser Box drin. Die macht die Box besser, aber wir wissen auch, bessere Ops ist nicht unbedingt die bessere Strategie.
Ja. Und ich meine, weil wir vorhin ja auch über die USA gesprochen haben und Markenführung, das finde ich da ja ganz spannend, weil die ja oft, nicht immer, aber uns ja schon ein paar Schritte ahead sind. Da passiert ja gerade die komplette Gegenbewegung. Also guck dir Hinge an, die gehen wieder auf wir nutzen keine KI, Menschlichkeit auf den Fokus. Oder Equinox, diese Fitnesskette, ich weiß nicht, ob die du kennst, die geht ja auch weg von, nimm bloß keinen Tracker und sonst wie, sondern verlass dich auf dein menschliches Dasein. Also ich glaube schon, dass auf jede Bewegung kommt auch irgendwie wieder so eine Gegenbewegung, diese klassischen Kurven, dass wir es auch, es ist auch sehr viel Hype da drin. Und ich finde, wir sind alle drei Führungskräfte. Unsere Aufgabe liegt auch da drin, nicht noch mehr Panik zu machen, sondern eben auch irgendwie immer mal wieder ein bisschen down to earth zu sagen, es ist gut und es hilft uns in vielen Dingen, aber wir müssen es auch noch nicht überdramatisieren oder über gut finden, weil es ist ein Tool.
Ja, sehr gut. Dann, also perfekter Übergang. Man sagt ja auch in der Podcast-Sprache Schweineüberleitung, oder? Habt ihr das mal gehört? Kennt ihr das? Hab ich schon mal gehört, wenn es so richtig obvious ist.
Okay.
So richtig wahrscheinlich.
So richtig, also eine KI-Überleitung.
Eine KI-Überleitung. Weil, drei Abschlussfragen.
Banger.
Erste, wie nutzt ihr gerade KI bei euch im Alltag? Habt ihr so ein, zwei Beispiele?
Du benutzt es ein bisschen anders. Du nutzt es ja viel zum Sparren, ne? So zum, als Diskussionspartner, wenn du es mal benutzt. Ich auch, also ehrlicherweise eher immer, um mir mal Feedback einzuholen und dann festzustellen, ich finde das die Kritik doof und dann doch bei meinem zu bleiben. Dafür nutze ich es. Oder halt für so einen schnellen Überblick. Also, und tatsächlich, wo wir es nutzen, weil du hast uns so vorgestellt, wir haben ja auch unseren Podcast mit den Business-Therapeuten, um die Leute einmal so mit die Vita zu holen.
Sag mir, was
Pascal macht. Früher musstest du da irgendwie eine Stunde einmal eintauchen und jetzt weiß ich zumindest, und das kannst du ja auch lustig anmoderieren, dann sage ich immer, ich habe mal ChatGPT gefragt, wer du eigentlich bist. Stimmt das? Ich glaube, das ist der Use Case, wo ich es am alleröftesten nutze.
Ja, okay, ist cool.
Ich glaube, dass die, also du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Ich finde das Sparren und das kritische Hinterfragen von meinem eigenen Modell, ne? Und gerade wenn ich mir so angucke, wie ich meine Firmengruppe jetzt irgendwie baue, dann finde ich es super interessant, dass man halt ein kritisches kaputt machen, integriert und damit in so einen Dialog oder so einen Diskurs reinkommt. Das finde ich ist was absolut Faszinierendes. Das Zweite, was ich super spannend finde, und das kam eigentlich auch durch einen unserer Podcast-Gäste, den ich in New York kennengelernt habe, nämlich Professor Shiva Rajgopal, der macht an der Columbia Business School das Finance und Accounting Department und der haut komplette Jahresberichte, also zum Beispiel von Starbucks in ChatGPT und Claude rein und sagt, okay, wo sind denn hier die Probleme? Und guckt sich dann auch an, wenn man das Ergebnis vom einen hat, also ich habe das Claude-Ergebnis und das nochmal kritisch hinterfragen, das von ChatGPT, super geil, um quasi eine Due Diligence zu machen oder sich eine Firma wirklich mal im Detail anzugucken. Damit hast du eigentlich schon sehr schön und das ist genau das komplexe Daten oder große Datenmengen mit einem hohen Maß an Komplexität, wo du dann halt kleine erste Dinge, und das nutze ich ehrlich gesagt auch ganz gut. Also ich finde, das gibt mir immer ganz gute Indikationen, wo ich jetzt weiter suchen kann.
Ja, cool. Ja, sehr gut. Zweite Abschlussfrage. Was ist das Geilste, was ihr auf Social in letzter Zeit gesehen habt?
Ist nicht letzte Zeit und wahrscheinlich findest du es, weil du einfach eine ganz andere Expertise darauf hast. Aber was ich zumindest lustig fand, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war von Mercadona der Ananas-Case. Weißt du, als sie auf Social die Ananas umgedreht in ihren Warenkorb gelegt hat. Ich weiß nicht warum, aber als ich die Frage im Vorfeld gelesen habe, ist mir sofort dieses Ananas-Bild eingefallen. Ich glaube, weil es irgendwie auch so obvious ist und trotzdem irgendwie lustig. Und dann haben es ja versucht, alle nachzumachen mit Salatblatt. Und ich finde, das hat halt auch wieder so ein bisschen die Echtheit, das Leben, die Liebe, also so Dinge, die irgendwie menschlich sind, trotzdem in der digitalen Welt lustig aufgeladen, fand ich irgendwie, ist mir in Erinnerung geblieben zumindest.
Ich finde es irgendwie verrückt, dass man so viel Content jeden Tag hat und sieht, vor allem auf Social, ich weiß nicht, wie viel Zeit du da verbringst, aber dass dann ein Case dir einfällt, der ein, zwei Jahre alt ist, ist ja verrückt. Also,
ja, aber der ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Der Rest, es geht irgendwie so.
Spannend. Ist halt
einzig, also für den Moment war es irgendwie mal was anderes.
Ja, spannend.
Ich finde, ich finde diesen lustigen Begriff Return on Creativity total interessant. Also, dass man halt Cases hat, wo man das Gefühl hat, okay, die haben auch tatsächlich was im Markt bewegt. Und für mich ist ein amerikanisches Beispiel, was leider auch alt ist, aber echt eine geile Referenz, nämlich CeraVe. Also, wo man halt die Brand von L'Oreal quasi erstmal über einen Social Hype, über einen Leak, über den Footballspieler, der im Grunde genommen dann gesagt hat, ja, das ist ja mein Zeug und das mache ich jetzt groß, bis zum Super Bowl ehrlich gesagt so hoch gehypt hat. Dann kam die Auflösung und dann wurde daraus ehrlicherweise ein noch größeres Modell, was ich super interessant finde. Ich finde, als ganz, ganz kleines Ding und auch um den eigenen Werbeblock hierfür nutzen zu können, ich finde unser kleines Black Sofa ehrlich gesagt auch einen richtig interessanten Social Case. Also wo wirklich über Content und über etwas, was wir für die Community machen, eigentlich mittlerweile schon so ein kleiner Hype für unsere Supermarkt-Brand entstanden ist. Und das macht mich immer manchmal so ein bisschen stolz.
Aber trotzdem finde ich den Punkt von dir, Pascal, schon interessant. Ich meine, das zeigt ja, wie schwierig das ist, geile Cases auf Social zu machen, wenn einem erstmal alte Sachen einfallen. Also man wird halt so zugebombt, dass es gibt kaum richtig geile, einzigartige Moves. Also wenn ich jetzt so durch meinen Instagram-Feed, und ich meine, da habe ich bestimmt heute schon 25 Mal geöffnet, alleine in der Bahn hierher, weil man eröffnet es ja ständig.
Weil es zu langweilig war in der Bahn.
Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was ich da drin gesehen habe. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist ein krasses Phänomen. Ich glaube, die durchschnittliche Zeit, ich müsste nachgucken, ist 45 Minuten oder sowas, je nachdem, welche Demografie du dir anschaust. Und da bleibt echt, also wir stellen die Frage immer, und da bleibt echt wenig hängen. Und alle Leute sind ja 24/7 da.
Ja, und man
was ist denn dein Lieblingscase?
Boah, ich könnte jetzt natürlich Eigenwerbung machen für uns.
Ja.
Also ich finde, was wir gerade machen, ist auch Thema Experience, das ist ganz spannend. Wir haben es gerade für Penny ja einen Song umgeschrieben. Das mitbekommen. Preise überall von den Großstadtengeln, was an sich jetzt ja kreative Latte ist jetzt ja, sind ja nicht die Ersten, die den Song umgeschrieben haben. So, aber ich finde, er passt perfekt, weil das Wortspiel sehr gut ist. Das heißt, die Idee ist wirklich so, du musst schmunzeln. Und zweitens, wir hätten ja nur ein Musikvideo machen können, aber wir haben uns da auch wieder gefragt, was macht Penny einzigartig? Wir haben das über das Thema, wo wir stattfinden, in den Communities, wo der Wettbewerb nicht ist, definiert. Und dort ist Reality ein ganz großes Feld für uns. Und dann sind wir, zum Ballermann gefahren, auf dem Bierkönig, haben das mit Reality TV Stars dort gelauncht, mit dem eigenen Shirts, mit Stickers und so weiter und so fort. Und das ist halt wieder dieses, wir haben uns gefragt, wie können wir wirklich nützlich sein für die Menschen und wollten dort auch andere Aktivierungen machen. Aber das ist leider sehr restriktiv. Und anyways, das ist auch so eine neue Entwicklung, wo wir sagen, ah, guck mal, wir gehen da rein, wir bauen eine Erfahrung, wir nutzen, machen Mehrwert im One-on-One mit den Menschen und schaffen so ein holistisches Markenerlebnis. Ja.
Ich habe eine, aber ich meine, wir sprengen deine Zeit total, aber ich habe trotzdem eine Frage an dich, weil wir das diskutiert haben. Ich meine, es gibt ja viele Marken, Vodafone und so weiter und so fort, die über Musik, also hörbare Inhalte, eine, wie würde Brian Sharp sagen, ein Distinctive Asset geschafft haben. Und dann habe ich zu Marc gesagt, und offen für die Diskussion, aber schafft man das heutzutage noch auf Social? Und vielleicht bin ich schon raus aus der Generation, aber meine Beobachtung ist, die Leute hören doch alle über Ton. Ich höre doch nie tonlos. Diese ganzen Reels. Das finde ich schon eine spannende Frage. Jetzt habt ihr den Case gerade erst gelauncht, aber also man, klar, man kann es mitlesen, aber wir haben ja die Diskussion länger jetzt mal geführt für bestimmte Marken. Macht es heutzutage noch Sinn, weil du auf Social es rein theoretisch, außer du bist jetzt einer von den ganz Jungen und findest das cool, dass du die ganze U-Bahn beschallst, aber normalerweise ja ohne Ton hörst. Das finde ich eine total spannende Frage, was Ton oder Musik noch schaffen kann.
Ist total spannende Frage, ne? Und ich glaube auch, also ich habe auch die Zahl jetzt nicht, aber ein Großteil statistisch gesehen der Menschen auf Social haben eben Sound off. Ist das Nutzungsverhalten, weil es on the go ist, in between die digitale Raucherpause. So auf der anderen Seite ist es, wenn du dir jetzt Musikkultur anschaust, es gibt, glaube ich, keinen Artist mehr, der oder die nicht ohne Social groß wird. Ne? Es ist immer noch der Ort, wo Kultur und Relevanz und die Bühne aufgebaut wird. Das ist auch
die größte deutsche Community in unserer Community-Studie.
So, genau, ne? Also Musik ist unfassbar auf Social, vor allem auf TikTok, was ja auch wieder Heritage aus Musical.ly herauskam. So. Und ich glaube, da ist ja eben eine Frage, verstehst du dort, wie die Narrative funktionieren? Kannst du es sauber distribuieren? Hast du auch dann die Codes, dass du checkst, ah, das ist ein Musiksong, den ich mir irgendwie jetzt anhören kann oder so? Deswegen, ich würde sagen, ja, da ist weiterhin Potenzial dafür, wenn du es richtig machst. Okay, letzte Frage. Wer sollte nach euch hier im Podcast auf dem Berliner Stuhl sitzen?
Jetzt haben wir so oft über ihn gesprochen, jetzt zitiere ich ihn einfach. Brian Sharp.
Irgendwer meinte Gary Vee schon mal oder so. Brian Sharp, okay. Ja. Gut, ich schreibe ihm einfach mal, klar.
Ja. Ich finde, beide wären gut, ne? Also sowohl Gary Vee als auch Brian Sharp, weil das auf jeden Fall nochmal total spannend wäre. Ich finde, Les Bennett wäre schon interessant, aber den nehmen wir, glaube ich.
Macht ihr den und dann nehmen wir Brian Sharp.
Ja. Wir können auch hin und her tauschen.
Hey ihr Lieben, vielen Dank. Es hat richtig viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Danke, danke. Ciao.
Herzlich willkommen bei der Hundewerbepause, wo ich euch wie immer einen Hund aus dem Berliner Tierheim vorstelle. Heute, für alle, die immer sagen, im Tierheim gibt's ja keine Welpen, stelle ich euch Lupita vor. Lupita ist eine kleine, quirlige Hundewelpin und klar, steht noch am Anfang, möchte noch viel lernen, ist noch nicht stubenrein, ist einfach noch aufgeregt, ist ein Jack-Russell-Mix, das heißt auch gerne jemanden, der Bock hat, wirklich was zu erleben, zu unternehmen mit seinem Hund und nicht nur zu Hause zu sitzen. Schaut sie euch an, ganz, ganz süß, ein weißer, kleiner Wuschel, also wirklich ganz, ganz, ganz niedlich, würde ich sofort nehmen. Ihr findet den Hund wie immer auf der Seite vom Berliner Tierheim.
Vielen Dank fürs Zuhören. Großartig, dass ihr wieder am Start wart. Freut uns echt sehr. Und ihr kennt den Appell. Wenn ihr den Podcast gut findet, dann lasst uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-App eurer Wahl da. Denn mit mehr Reichweite bekommen wir noch bessere Gäste und noch mehr bessere Insights. Vielen Dank fürs Einschalten. Das klingt wie im Fernsehen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Liebe Grüße und ciao aus Berlin.
Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei. Mit Social Vita dabei. Der, die, das, oh so schnell. Social Vita immer aktuell.